Jesaja 1. Ich lese nochmal ab Vers 18. Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Wenn ihr willig seid und hört, sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, sollt ihr vom Schwert gefressen werden, denn der Mund des Herrn hat geredet. Kommt denn, sagt Gott, der Gott, von dem Jesaja spricht und sagt, er ist wie ein Vater, dessen Kinder sich abgewandt haben. Er hat sie geschaffen, aber sie wollen nichts mit ihm zu tun haben. Sie haben ihre eigenen Wege. Ja, sie sind immer noch religiös. Sie haben immer noch, feiern immer noch Gottesdienste. Sie opfern immer noch im Tempel. Sie sprechen ihre Gebete. Aber in ihrem Herzen sind sie weit weg. Und er sagt, Gott, kommt. Kommt denn. Er sagt nicht, geht weg. Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Sondern er sagt, kommt. Er sagt in Vers 16, wascht euch. Reinigt euch. Und ja, das Volk Israel, sie sind dann gekommen zum Tempel. Ja, sie haben sich gewaschen, die Priester, sie sind gekommen in den Tempel und dort war ein riesiges Wasserbecken aufgestellt für die Priester, damit sie ihre Hände und Füße waschen sollten. Sie sollten nicht mit blutigen Händen, mit unreinen Händen vor Gott kommen. Wascht euch. Gott möchte nicht, dass sein Volk vor ihn kommt und all diese Dinge, die er ja geboten hat, die Opfer, die Feste, auch das Gebet. Er möchte nicht, dass wir das praktizieren mit unreinen Händen. Und es sind nicht die Hände, sondern das ist nur ein Sinnbild für unsere Taten, für das, was wir tun, was wir machen mit unseren Händen. Und das, was wir machen mit unseren Händen, wird nicht verunreinigt, sagt Jesus, durch etwas, was von außen kommt, was wir anfassen, was uns dann unrein macht. Nein, die Unreinheit kommt aus unserem Herzen heraus. Aus einem sündigen Herzen kommen unreine Taten, böse Taten, Taten, die Gott nicht gefallen. Und wenn er sagt, wascht euch, reinigt euch, dann meint er nicht äußerlich, nicht Hände waschen. Das ist nicht das Entscheidende. Das Herz muss rein sein. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Es geht Gott um dein Herz, um dein Innerstes. Es geht ihm nicht um etwas Äußeres. Nein, dass wenn wir dabei stehen bleiben, bei der Oberfläche, dann entsteht etwas, was Gott zuwider ist. Es entsteht falsche Religion. Und deswegen sagt er, kommt. Und er sieht uns, er kennt uns, wie schwer, wie unfähig wir dazu sind. Unsere Herzen, wir haben dieses alte Kinderlied, ne? Ich weiß nicht, wer das noch so kennt, ne? Viele Menschen können viele Sachen. Viele Menschen können viele Sachen. Doch ein reines Herz, das können sie nicht machen. Das kann nur Gott allein. Er soll gelobet sein. Nur Gott allein. David wusste das. David war ein Mann nach Gottes Herzen. Warum? Weil er genau das wusste. Ich habe mein Herz verunreinigt durch meine unreinen Taten. Da sagt er, schaffe mir Gott ein reines Herz. Und in Sacharja 13, im Propheten Sacharja 13, Vers 1, ist eine wunderbare Prophezeiung, wisst ihr? Eine wunderbare Prophezeiung. An jenem Tag wird für das Haus David und die Bewohner von Jerusalem eine Quelle geöffnet sein gegen Sünde und gegen Befleckung. Da ist eine Quelle, zu der du kommen kannst, wo du dich reinigen kannst, wo nicht nur deine Hände du waschen kannst, sondern wo du dein Herz reinigen kannst. Wenn Gott sagt, kommt, wascht euch, dann ruft er uns zu dieser Quelle, dass unsere Herzen gereinigt werden. In Matthäus 1, weil jetzt Weihnachten ist, erinnere ich daran, Matthäus 1, Maria war schon schwanger. Jesus war schon hineingekommen. Der Sohn Gottes ist schon Mensch geworden, Fleisch geworden. Das Wort Gottes ist schon Fleisch geworden. Du siehst es noch nicht von außen, aber es ist da. Mit einem guten Ultraschall hättest du schon gesehen. Er ist schon da. Und das war das Problem. Es wurde mehr und mehr offenbar, ne? Maria veränderte sich und Josef stand davor und dachte so, huch, was ist denn hier los? Und Gott spricht zu ihm im Traum und sagt, das Gezeugte in Maria ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, steht in Vers 21, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Matthäus 1, Vers 21, sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Das ist so eine typische Sache, die immer wieder in der Bibel vorkommt, wenn ein Kind geboren wird. Ja, dieses Kind soll doch einen Namen haben. Und dieser Name drückt etwas von seiner Persönlichkeit aus. Soll mit diesem Kind etwas zu tun haben. Und der Engel sagt, ja, dieses Kind soll einen besonderen Namen bekommen. Der Ausdruck dessen ist, wofür dieses Kind da ist, was Gott mit diesem Kind vorhat. Und Gott lässt durch den Engel Josef wissen, dieses Kind soll Jesus heißen. Beziehungsweise er wird wahrscheinlich gesagt haben, Jeshua oder Jehoshua oder so ähnlich. Jesus ist die griechische Übersetzung dieses Namens. Und der Name hat aber eine Bedeutung. Er hängt zusammen mit diesen beiden Teilen. Das eine ist, dass darin der Name Jahwe enthalten ist, der Name Gottes, der Gott Israels. Und das andere ist das Wort helfen, retten. Es ist Jahwe, der uns rettet. Unser Retter ist Jahwe, das ist sein Name. Unser Retter ist Gott. Gott, unser Retter. Oder unser Rettergott. Und dann heißt es, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Und hier zitiert der Engel im Grunde einen Psalm, Psalm 130, wo drin steht, Jahwe, ja, er wird Israel retten von allen seinen Sünden. Und das ist die Erfüllung dessen, was Zacharja prophezeit hat, die Quelle zur Reinigung von Sünde. Er ist es. Er ist diese Quelle. Jesus ist diese Quelle, in der Reinigung von Sünde zu finden ist. Denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Moment, jetzt muss ich einmal gucken, dass ich hier die richtige Sache finde. In Offenbarung, erster Johannesbrief, auch von Johannes. Erster Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, wie Gott im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Diese Quelle, wo Reinigung von Sünde zu finden ist, sie entspringt, sie fließt an einem bestimmten Ort. Du musst zu diesem Ort hingehen, um Reinigung zu erfahren. Dieser Ort ist aber nirgendwo auf dieser Erde festgesetzt, sozusagen. Jesus hat gesagt, es wird der Tag kommen, wo man nicht nach Jerusalem pilgern muss, um Gott anzubeten, sondern du kannst an jedem Ort diese Quelle finden. Aber dennoch ist es ein Ort, wo du hingehen musst, um diese Quelle zu finden. Du wirst sie nicht finden, sagt Johannes, wenn du in der Finsternis bleibst. Diese Quelle fließt nicht in der Finsternis, in der Dunkelheit. Und was ist mit der Dunkelheit gemeint? Die Dunkelheit ist der Ort, wo wir an der Oberfläche bleiben. Wo wir alles zudecken. Wo wir sagen, wie es hier in 1. Johannes heißt, in Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben. Er sagt es sogar zweimal, in Vers 8 sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben. Das ist der Ort, wo du diese Quelle nicht finden wirst, wo diese Quelle nicht sprudelt. Wenn du ins Licht trittst, dann wird erstens offenbar, ja, da sind Flecken auf meinen Händen, da sind Flecken auf meinem Herzen. Ich brauche Reinigung, ich muss mich waschen. Aber weißt du, was auch offenbar wird? Da gibt es eine Quelle, zu der du hintreten kannst und von der du nehmen kannst und wo du dich reinigen kannst. Und es sagt Johannes hier in Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. So sagt er es auch in Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Egal, was heute in deinem Herzen ist, da ist eine Quelle. Du kannst zu dieser Quelle kommen und dich waschen und dich reinigen. Und Gott sagt, komm, komm, komm her, der du mühselig und beladen bist. Ich will dir Ruhe geben. Ich will dir Vergebung geben. Ich will dir Gnade schenken. Ich will dich reinigen. Ich selbst habe mein Blut vergossen. Ich habe mein Leben für dich hingegeben. So kostbar bist du in meinen Augen. Und es gibt nichts, was davon ausgenommen ist. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Da ist nichts ausgenommen. Und in Offenbarung 7, ein Stückchen weiter, steht Vers 14, oder in Vers 13. Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir, diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Er sieht ein Bild im Himmel, er sieht eine große Schar von Menschen, die mit weißen Kleidern bekleidet sind, weißen Gewändern. Und er sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Das klingt so widersprüchlich. Wie kann ich meine Kleider im Blut waschen? Aber das ist es. Gewaschen im Blut des Lammes, im Blut Jesu, gereinigt durch das Blut Jesu, jetzt weiß. Wenn eure Sünde so rot ist wie Karmesin, so soll sie weiß werden wie Schnee. Das ist das, was Jesaja prophezeit hat. Kommt her, lasst euch reinigen. Und Gott hat es offenbar gemacht. In Jesus haben sich all diese Dinge auf so großartige Weise erfüllt. Und wir sehen sie, wir wissen darum. Und Gott ruft uns zu, auch heute, seinem Volk. Alle, die er dazu gerufen hat, nicht nur das Volk Israel, sondern alle Völker. Er ist ein König über alle Völker. Er hat uns alle dazu gerufen und gesagt, komm her, lass dich waschen, lass dich reinigen. Denn ich habe Reinigung, ich habe Heilung, ich habe Vergebung für dich. Da ist eine Quelle, die fließt, wo Reinigung, Vergebung, Gnade zu finden ist. Und alle, die sich reingewaschen haben im Blut des Lammes, sie stehen vor Gott. Hier steht nicht alle, die sich stets bemüht haben, ein gutes Leben zu führen. Hier steht nicht alle, die es immer gut gemeint haben. Hier steht nicht drin alle, die ein perfektes Leben geführt haben. Sondern die, die sich gewaschen haben im Blut des Lammes. Das kannst du, das kann ich. Wenn der Maßstab wäre, in den Himmel zu kommen, vor Gott, in die Freude des Herrn, in die Herrlichkeit des Herrn einzukehren, dass man ein perfektes Leben vorweisen muss. Ich wäre nicht dabei. Ich weiß nicht, ob du dabei wärst. Wenn der Maßstab wäre, dass wir fehlerlos und rein durch unser Leben gegangen sind, ich wäre nicht dabei. Und ich bin so dankbar, dass Gott nicht sagt, verworfenes Geschlecht, du hast dich abgewandt, du bist deinen eigenen Weg gegangen, jetzt ernte, was du gesät hast. Nein, er hat mir Gnade gezeigt, dass ich in seine Gegenwart kommen kann, dass ich sein Kind sein darf, obwohl ich unrein bin, obwohl ich mich immer und immer wieder versündige, obwohl ich immer und immer wieder versage, obwohl ich immer und immer wieder zurückfalle in alte Lebensmuster, wo ich mich abgewandt habe und meine, es besser zu wissen als Gott. Und er steht da und sagt, komm, hier ist eine Quelle. da kannst du rein werden heute. Du darfst Vergebung und Gnade finden. Wascht euch, reinigt euch im Blut des Lammes. Lass uns zurückgehen in Jesaja 1. Vers 19. Wenn ihr willig seid und hört, sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, sollt ihr vom Schwert gefressen werden, denn der Mund des Herrn hat geredet. Gott rüttelt uns, Gott ringt um uns. Er sagt, guck mal, wenn du auf in diesem oberflächlichen Leben bleibst, nach außen hin, alles okay, alles in Ordnung, ja, läuft schon, hab alles im Griff. Wenn du dich weigerst, wenn du widerspenstig bleibst und diesem Verben Gottes widerstehst, er sagt doch, komm doch, ich habe etwas Gutes für dich. Ich habe Segen für dich. Ich habe Reinigung für dich. Ich habe Heilung für dich. Ich habe Frieden für dich. Ich habe Freude. Willst du das alles nicht? Ich kann es nicht verstehen. Ich sage, ja, Herr, das will ich. Ich will das. Wenn ihr willig seid, Jesus, er ist derjenige, der willig war. Der Vater hat gesagt, okay, wen soll ich senden? Und Jesus hat gesagt, ja, ich will. Ich will mich aufmachen in diese dunkle, finstere Welt. Ja, Vater, ich will deinen ganzen Willen tun. So hat David das schon im Heiligen Geist erkannt im Psalm 40. Da sagt David, inspiriert durch den Heiligen Geist, sagt er in Vers 8 und 9, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht über mich geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust und dein Gesetz ist tief in meinem Innern. In Hebräer 10 wird dieser Vers zitiert und er wird so zitiert, dass es Worte des Christus sind, des Gesalbten, des Messias. Und David war ja der Gesalbte des Herrn, der König, den Gott auserwählt hat, dass er Israels König sein sollte, weil er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und das hier, dieser Ausdruck des Wohlgefallens an Gott und seinen Geboten, das ist das, was hier auch im Psalm 40 steht. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust und dein Gesetz ist tief in meinem Innern. Die Freude an Gott, an seinen Ordnungen, an seinen Geboten. Bei David hatte das eine Tiefe. Es war nicht an der Oberfläche, sondern es hatte eine Tiefe, diese Nähe, diese Beziehung zu Gott. Aber in noch größerer Weise oder in vollkommener Weise sehen wir es in Jesus. Und so sagt der Hebräerbrief, ja, das ist hier prophetisch gesprochen. David hat eigentlich über das Herz des Messias gesprochen, über den Sohn Gottes. Jesus selbst hat in Johannes 4, Vers 34 gesagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Das ist mein täglich Brot. Ich freue mich. Das ist das, was mich stark macht, dass ich den Willen meines Vaters tue. Daran habe ich meine Freude. Und dann später im Garten Gethsemane, als es hart und auf hart kommt, wo die ganze Sache sich bis zum Ende zuspitzt, wo das Leiden so klar ihm vor Augen ist, da geht er ins Gebet hinein. Und ja, es war auch nicht einfach für ihn. Und im Gebet stimmt er seinen Willen mit dem Willen des Vaters, auf den Willen des Vaters ein. Er sagt, Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann sagt er sogar, er betet ja dreimal und Matthäus zeigt uns, sein Gebet verändert sich im Laufe dieser Zeit im Garten Gethsemane. Von, wenn es eine Möglichkeit gibt, dann lass doch diesen Kelch vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das zweite Mal betet er, wenn es denn nicht anders sein kann, dass dieser Kelch eben dann nicht an mir vorübergeht, dann geschehe dein Wille. Von ganzem Herzen hat er sich hingegeben, hat er seinen Willen in den Willen des Vaters gefügt. Jesus war willig, den ganzen Willen des Vaters zu tun. Er möchte aber auch uns dahin führen. Jesus macht an verschiedenen Stellen ganz deutlich, dass auch das Herz der Jünger genauso sein soll wie sein Herz. Wenn ihr betet, dann betet, dein Wille geschehe. Wenn wir das beten, dann drücken wir damit aus, ja, nicht mein Wille, dein Wille. Wir sagen, ich bin willig, Vater, mich auf deine Wege einzulassen. Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Willig sein heißt mitgehen, mit dem Vater, auf den Vater zu hören. Wenn er sagt, komm, dann zu kommen. Jesus hat auch so ein wunderbares Gleichnis gesagt, ne, von zwei Söhnen, wo er sagt, der Vater geht zu seinen Söhnen hin, zu dem Ersten und sagt, hier, ich brauche mal Hilfe in der Ernte heute von dir. Und der eine Sohn sagt, nee, ich habe keine Lust, ich habe was anderes zu tun. Dann fragt er seinen anderen Sohn und der andere Sohn sagt, ja, natürlich, Herr, ich helfe dir gerne. Da ist die Geschichte aber nicht zu Ende. Jetzt sagt Jesus, guck dir mal an, was sie jetzt tun. Der eine sagt, nee, ich habe keine Lust. Aber es ging ihm irgendwie nicht aus dem Kopf und irgendwann dachte er sich, nee, das kann ich nicht machen. Ich kann den Papa nicht alleine schuften lassen. Ich gehe da jetzt hin und helfe. Und er ging hin zu seinem Vater und arbeitete mit ihm zusammen in der Ernte. Der andere aber, der so großspurig dahergeredet hat, ja Herr, ich will's machen, ich komme. Was sagte der? Der kam nicht. Große Worte, aber nichts dahinter. Jesus sagt, wer ist es, der den Willen des Vaters getan hat? Kommt nicht darauf an, dass man sagt, ja, ich will, sondern dass man ein williges Herz hat. Und das zeigt sich darin, dass man auch hört, gehorsam ist, folgt, dass man es umsetzt. Wisst ihr, und wie gesagt, hier geht es nicht darum, dass wir ein perfektes Leben führen, aber dass wir, wenn Gott uns mit der Realität konfrontiert, und das tut er hier in Jesaja, der geistliche Zustand, wir sind getrennt voneinander, sagt Gott. Was sagt er jetzt? Er sagt, komm, wasch dich, reinige dich. Und was ist die Konsequenz? Wenn ich willig bin und höre und komme und mich reinigen lasse durch das Blut Christi, dann werde ich das Gute des Landes essen. Ich werde mit dem Vater zusammen sein in Ewigkeit. Ich werde in Ewigkeit die herrliche, wunderbare Gemeinschaft mit meinem himmlischen Vater genießen dürfen. Oh, was für eine wunderbare Freude! Mit Gott Gemeinschaft zu haben, mit ihm zusammen zu arbeiten, ja, mit ihm zusammen zu leiden, aber auch mit ihm zusammen sich zu freuen, mit ihm zusammen die gute Frucht genießen, die aus seiner Liebe in meinem Leben entstanden ist. Aber wenn wir an der Oberfläche bleiben und sagen, ja, Herr, aber wir kommen nicht ins Licht, wir lassen uns nicht reinigen vom Blut Jesu, wir öffnen ihm nicht die Tür. Na, in Offenbarung 3 in Laodicea sagt er, na, ihr sagt, ihr seid reich, aber ihr seid arm. Und ich stehe an der Tür und klopfe, mach doch auf, dann können wir zusammen essen. Dann können wir das Gute des Landes essen, wenn du die Tür aufmachst für mich. Die Geschichte von Jesus, von Josef und Maria, die in Bethlehem umherziehen und an die Türen der Herbergen klopfen, die ist, steht natürlich nicht in der Bibel so drin. Das wissen wir nicht, ob das so stattgefunden hat. Aber es spiegelt eine tiefere biblische Wahrheit wider, die wir persönlich, wir für uns, die wir für unsere Familien, die wir für die Menschen in unserem Land, in unserer Stadt mitnehmen können. Jesus ist da. Er liebt uns. Er will uns Gutes. Er will uns reinigen von unserer Sünde. Dafür ist er gekommen. Er ist nicht dafür gekommen, damit wir irgendwelche Geschenke aus dem Kaufhaus oder irgendwelche selbstgemachten Geschenke uns schenken. Er ist nicht dafür gekommen, damit wir irgendwie eine schöne Zeit unter einem irgendwie Nadelbaum mit Kerzen irgendwie verbringen. Schön heimelig, schön gemütlich. Nein, er ist gekommen, um uns zu reinigen von unseren Sünden. Um uns wieder in Gemeinschaft mit unserem Schöpfer zu bringen. Dafür ist Jesus gekommen. Er will nichts weniger als das. Und dazu gehört es, dass wir ins Licht kommen. Wenn wir diese Kerzen anmachen, dann lasst uns das als Anlass nehmen zu denken, ja, ich will ins Licht kommen. Ich will zur Quelle kommen, wo ich Reinigung finde. Denn Gott möchte unsere Herzen, durch das Blut Jesu werden wir gereinigt. Und das bedeutet nicht nur, dass wir Vergebung empfangen, sondern dass unser Herz verändert wird. Christus kommt selbst durch seinen Heiligen Geist in uns. Und macht unser Herz, verändert unser Herz zu einem willigen Herzen, das nicht nur willig ist, zu kommen, um sich von Sünden zu reinigen, sondern das auch willig ist, mit anzupacken im Reich Gottes, mitzuwirken an dem guten Werk, was Gott in dieser Welt tut. Er reinigt uns zu guten Werken. Hin. Und es geht nicht andersrum. Du kannst es nicht andersrum erreichen. Du kannst nicht anfangen, ja, jetzt gebe ich mir mehr Mühe und jetzt tue ich was Gutes und ich spende auch zu Weihnachten was. Na, ein bisschen mehr, als ich sonst spende. Und ja, ich überwinde mich und lade auch Tante Erika zu Weihnachten ein, die ich überhaupt nicht mag. Die so nervig und anstrengend ist. Und dann findest du mich doch gut, oder, Jesus? Kommt und lass dich reinigen von dem, was dich trennt von Gott. Und dann lass dich ausfüllen, befähigen, ausrüsten, stärken durch die Kraft des Heiligen Geistes in gute Werke hinein. Er möchte, dass unsere Taten eben nicht die falsche Motivation haben. Dafür muss er unser Herz reinigen. In Epheser 6 sagt Paulus darüber etwas Gutes. Er spricht hier die Sklaven an. Viele von uns sind ja auch Sklaven bei irgendeinem Arbeitgeber oder ihr Sklaven. Jesus sagt, ich bin Sklave geworden. Wenn ihr meine Nachfolger seid, dann seid ihr auch alle Sklaven, alle Diener. Also letztendlich sollen wir alle Diener sein. Ihr Diener, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern. Es gibt immer auch Leute, die über uns gesetzt sind, oder? Ordnet euch denen unter, die über euch gesetzt sind. Das heißt auch gehorchen, folgen. In Einfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Das, was du tust, tust für Jesus. Jesus ist dein Herr und er möchte, dass du ihm dienst. Und du dienst ihm auch, indem du den Menschen dienst. Auch denen, die über dich geordnet sind. Hier steht, als Sklaven Christi sollt ihr den Willen Gottes von Herzen tun. So wie Jesus. Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Aber ich von mir aus kann das nicht. Bin unfähig dazu. Mein Herz stimmt da nicht voll jauchzend mit ein, ja, ich will den Willen Gottes tun, das ist meine Freude, das ist meine Speise. Ja, manchmal schon, aber manchmal auch nicht. Und da brauche ich Reinigung meines Herzens. Herr, reinige mich von dieser Widerspenstigkeit, von dieser Bockigkeit, von dieser Selbstsüchtigkeit. Reinige mich von dieser falschen Lebensperspektive. Denn der Wille Gottes ist immer gut. Ist doch gut, was Gott will. Ist doch nicht schlecht, ist doch nicht böse. Gott, reinige mich von diesem falschen Herzen, von diesem unreinen Herzen. Wenn wir jetzt Römer 12 aufschlagen, Römer 12, Vers 1, da steht, ich ermahne euch nun, Brüder, Geschwister, durch die Erbarmungen Gottes, und das ist die Erbarmung Gottes, obwohl wir Gottes Wege nicht gegangen sind, obwohl wir uns abgewandt haben von unserem Schöpfer und von unserem Vater, hat er Erbarmen mit uns gehabt, hat seinen Sohn gesandt, hat ihn diesen furchtbaren Tod am Kreuz sterben lassen, damit wir gereinigt werden, damit wir geheilt werden, damit wir Vergebung empfangen, damit wir wieder angenommen sind als Kinder Gottes. Ich ermahne euch nun, Geschwister, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und das ist diese Grundentscheidung. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich lege mein Leben auf den Altar. Wenn du versuchst, dein Leben zu gewinnen, dann wirst du es verlieren, sagt Jesus. Wenn du es verlierst um seinetwillen, dann wirst du es gewinnen. Das ist wahres Leben. Mein ganzes Leben gehört dir, Gott. Das ist die Grundentscheidung. Die kannst du heute auch nochmal wieder neu treffen und sagen, Vater, deine Liebe, deine Gnade, deine Barmherzigkeit, sie ist so groß gewesen über mein Leben. Du bist so gnädig und barmherzig. Du verdienst es, dass mein Leben dir ganz gehört, ganz geweiht ist. Nicht mehr für mich will ich leben, sondern für dich will ich leben. weil du gut bist. Dein Leben ist das wahre Leben. Dein Wille ist der wahre, gute Wille. Und dann sagt er weiter, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, das Erneuerung des Denkens, Erneuerung eurer Einstellung, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Na, oft wissen wir gar nicht, was ist denn jetzt der Wille Gottes? Aber Gott verheißt uns hier, du kannst das prüfen, wenn du diese Grundentscheidung triffst, wenn du Gott dein Leben so gibst, dann wirst du verwandelt werden. Dann wirst du gereinigt werden und dann wirst du erneuert werden. Das macht Gott, dass du prüfst und erkennst, was ist der Wille Gottes. Da gibt es noch eine andere Stelle, die fand ich auch so ermutigend. Hebräer 13, Vers 21. Da sagt der Schreiber, der Gott des Friedens, der Gott des Friedens vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was steht hier? Der Gott des Friedens vollende euch in allem Guten. Du schaffst es nicht, du wirst es nicht vollenden, du wirst es nicht zum Ziel bringen, aber Gott macht es. Gott will es tun in dir. Deswegen sagt er, komm. Komm zu mir. Ich vollende es in dir. Der Gott des Friedens vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. Indem er in uns schafft. Er ist der Schöpfer, nicht nur von Anfang. Er ist auch der Schöpfer des neuen Herzens, des reinen Herzens. Damit er, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Durch diesen Jesus, dessen Geburt wir feiern zu Weihnachten. Durch Jesus, zu Jesus hin. Lass dich reinigen von Jesus. Komm ins Licht, lass dich erneuern. Gib dein Leben Jesus ganz neu. Sag ihm ganz neu, ja, Herr, ich will, dass du mein Leben regierst. Und ich will dir vertrauen, dass du das bewirkst und schaffst in mir, was ich selber nicht hinkriege. Ich will dir vertrauen, dass du es schaffen kannst mit mir. Ich will nicht verzagen, ich will nicht entmutigt sein dadurch, dass ich immer wieder hingefallen bin, dass ich immer wieder es nicht geschafft habe. Ich will dir neu vertrauen, dass du das schaffst in mir, dass du das schaffst, was dir wohlgefällig ist. Wenn ihr willig seid und hört, dann sollt ihr das Gute des Landes essen. Dann sollt ihr ein Weihnachtsfest haben, was ein wahres, ein echtes, ein wirkliches Weihnachten ist. Gemeinschaft mit Gott im Frieden. Der Friede, der höher ist als alle Vernunft. Ein Weihnachten, wo die Liebe Gottes in eure Herzen neu ausgegossen wird, in unsere Herzen neu ausgegossen wird durch den Heiligen Geist. Wenn ihr willig seid und kommt, dann sollt ihr das Gute des Landes essen. Lasst uns solch eine willige Gemeinde sein, zu Jesus hinzukommen, von ihm zu nehmen, Gnade um Gnade, uns reinigen zu lassen durch das Blut des Lammes, unsere Kleider zu waschen im Blut des Lammes, unsere Herzen erneuern zu lassen durch seine Barmherzigkeit, und durch seinen Geist. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns rufst. Wir danken dir, dass du uns bei dir haben möchtest. Wir danken dir, dass bei dir auch ja die Lösung des Problems der Sünde ist, dass bei dir Hoffnung und Heil ist. Danke, dass du, Vater, deinen Sohn gesandt hast, dass du ihn hingegeben hast für uns alle. Danke, dass du, ja, dass er der willige Sohn war, der uns alle durch sein Blut zu willigen Brüdern und Schwestern macht. Und tu du dein Werk durch deine Gnade, tu du dein Werk durch deinen Geist, tu du dein Werk in uns. Herr, ich sehne mich danach, dass du mich umgestaltest, mein Denken, meine Einstellung, mein Wesen. Herr, reinige mich von all dieser Selbstbezogenheit und von all diesen falschen Lügen des Fleisches. Reinige mich davon. Herr, ich will bekennen, dass in dir wahres Leben zu finden ist. Nur du hast Worte ewigen Lebens. Nur in dir findet meine Seele Ruhe. Nur in dir findet mein ganzes Wesen Heil. Und nur in dir finde ich Erneuerung. Herr, bitte wirke du in mir, wirke du in uns. Diese Erneuerung des Wesens, die Erneuerung des Denkens, die Erneuerung des Herzens, so dass wir willige Kinder Gottes sind in dieser finsteren, dunklen Welt, dass wir, ja, wir können jetzt schon diese Gemeinschaft mit dir erleben und feiern, Herr. Und lass du uns doch als dein Volk nicht an der Oberfläche bleiben, sondern wir wollen in die Tiefe der Gemeinschaft mit dir, ja, wir wollen dahin, wo du uns hinrufst, an dein Herz, Jesus. So segne du uns alle da. Jeden einzelnen von uns, aber auch als ganze Gemeinde, Herr. Amen.